Vater, wir kommen vor dich und wir bitten, dass du das, was du begonnen hast im Lobpreis, dass du das weitermachst, dass unsere Herzen weich sind und offen sind und dass du in deiner Güte und der Fülle dessen, was du uns geben willst, kommst und über uns ausgießt, Herr. Jesus, wir bitten dich, dass du keinen einzigen, nicht eingeschlossen, hier anders, unverändert rausgehen lässt, dass jeder von dir empfängt, von dir hört, dir näher kommt. Dass du Dinge, die uns in Banden zu halten versuchen, dass du die zerbrichst und wegnimmst. Dass du uns stellst auf ein festes Fundament, unsere Füße auf den Felsen, der Christus ist. Komm, Herr, und lass dein Wort tief in uns eindringen und tief in uns vollbringen, wozu du es ausgesandt hast. Danke für deine Güte, danke für deine Gegenwart, danke für alles, was du in unserem Leben bist und dass du noch viel, viel mehr bist und viel mehr sein willst. Danke, Jesus. Amen. Also zu Anfang möchte ich mal eine kleine Geschichte erzählen von meinem Sohn und mir. Er hasst das, wenn ich ihn erwähne, deswegen sage ich seinen Namen nicht, mein Ältester halt, ne? So aus der Zeit ist schon einige Zeit her, wo man versucht, seinen Kindern was beizubringen. Verhalten, richtiges Verhalten. Ich weiß nicht, wir haben das damals so gemacht, also damit ihr euch ein Bild davon machen könnt, welches Alter. Wir haben so einen kleinen Zettel an den Kühlschrank gehängt und haben dort ein paar Pflichten aufnotiert gehabt. Und die mussten jede Woche abgewickelt werden. Und dann gab es ein kleines Häkchen, das waren nicht nur Pflichten, das waren auch schöne Sachen, wie beispielsweise von Mama geknuddelt werden oder sowas. Kennt ihr das? Wer von euch hat sowas Ähnliches auch schon mal gemacht? Einfach um das reproduzierbar reinzukriegen. Ja, gut, relativ wenige, aber ihr könnt euch vorstellen, so um was es geht und welches Alter das ist. Gut, die kleine Geschichte, die ich erzählen möchte, spielt also bei mir zu Hause. Es war Sommer, ganz anders als jetzt. Wir haben ein zweistöckiges Haus, oben im Schlafzimmer einen kleinen Balkon, der verdient den Namen nicht, der dient nur zur optischen Auflockerung. Und der hat ein Metallgeländer aus dem, die Häuser wurden nach dem Krieg gebaut, schlechtesten Eisen, das überhaupt verfügbar war. Das heißt, das Zeug rostet schneller, als man Rumpelstilzchen sagen kann. Ich habe also da oben geflext und gesäubert und gereinigt, damit ich das lackieren konnte. Als ich mit Flexen rechts fertig war, war links schon wieder Flugrost drauf. Und unten im Garten, da spielte mein Sohn, ne? Gut, also der kann da im Garten rumlaufen, da kann nicht viel passieren. Ich oben am Arbeiten und ab und zu am Runtergucken, er unten am Spielen und hatte eine gute Zeit. Und an dem Tag konnte aber doch was passieren. Da lag eine Harke falsch rum. Ja, kennt ihr? So eine Rechenharke, Gartenrechen. Und er tritt da drauf, die schnellt hoch und knallt ihm ins Gesicht. Ich oben das gesehen, ich lasse meine Flex fallen, gut, dass nichts passiert ist. Ich renne runter und in die Küche und an den Kühlschrank und gucke auf die Liste und checke, wie gut er sich benommen hat die letzten Tage. Leider war das nicht allzu gut. Dann bin ich meine Frau suchen gegangen und habe geguckt und mit ihr konferiert, ob ich ihm trotzdem helfe. Sie hat gesagt, du sei doch mal nicht so. Und dann bin ich raus und habe ihn auf den Arm genommen. Wer von euch glaubt, dass ich das so gemacht habe? Keiner. Gut. Wenn ihr tief in euch reinhört, dann glaubt der eine oder andere aber, dass Gott so ist. Wenn du in Not bist, dann glaubst du, dass Gott erstmal zu deiner geistlichen Strichliste geht und guckt, hat er denn seine stille Zeit gemacht? Hat er mir den Zehnten gegeben? Ich würde ihm ja gerne helfen, aber jetzt muss ich erstmal mit den Engeln konferieren und gucken. Viele Menschen glauben das, dass Gott so ist. Und wenn man sich mal vor Augen hält, wie wir als Menschen reagieren, dann merkt man, wie falsch das ist. Jesus hat mal gesagt, wenn ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel auf eure Gebete hören? Wird er euch überreich segnen? Wird er ausgießen? Ja? Diese kleine Geschichte ist natürlich fiktiv, außer dem Zettel am Kühlschrank, den hatten wir wirklich. Wir haben viel ausprobiert, aber lasst euch das mal zu Hause durch den Kopf gehen und nehmt das mit nach Hause ins Gebet und sagt, Herr, wo bin ich so? Wo sitze ich auf diesem falschen Glauben, wenn mir irgendwas passiert, dass ich erstmal von dir geprüft werde und du guckst, ja, wie gut war er denn, hat er denn das verdient und so weiter, ne? Gott ist nicht so. Gott ist anders. Wir beginnen heute mit Psalm 40. Psalm 40. Ich harrte auf den Herrn, also ich habe mich nach ihm ausgestreckt, ich habe nach ihm gesucht. Er hat sich zu mir geneigt und er hat mein Schreien gehört. Er zog mich aus der grausigen Grube, er zog mich aus lauter Schmutz und Schlamm. Er stellte meine Füße auf einen Fels, dass ich sicher treten kann. Er hat mir ein neues Lied in meinen Mund gegeben, zu loben unseren Gott. Gut, ich harrte auf den Herrn. Das ist offensichtlich das Einzige, was der Psalmist hier getan hat. Er hat also nicht hier, da und dort und überall gesucht oder war resigniert, sondern er wusste, irgendwann kommt mein Gott. Er wusste, mein Gott kommt. Und dann neigte sich der Herr zu ihm und zog ihn aus der grausigen Grube. Stellt euch die grauenvollste Grube vor, die ihr euch vorstellen könnt. Vermutlich spricht der Psalmist hier von Gehenna. Das ist ein Tal in der Nähe Jerusalems. Das war die örtliche Müllkippe. Die haben dort alles hingekippt, was sich irgendwie verbrennen ließ. Das haben sie verbrannt. Das heißt, es stank den ganzen Tag nach irgendwelchen faulenden Sachen. Es stiegen Dämpfe auf, es rauchte, es war eklig. Und diese Grube könnte gemeint sein. So, da war der Mensch drin, in Schmutz und Schlamm. Und offensichtlich hielt dieser Schmutz und Schlamm ihn fest. Er versank da drin. Er hatte überhaupt keine eigene Möglichkeit, da rauszukommen. Ich habe hier mal ein anderes Bild. Jemand, der in einem Eisloch gefangen ist. Und der kommt auch nicht mehr raus, weil alles, was er versucht, um sich vorzuarbeiten, bringt das Eis dazu, mehr einzubrechen. Und wenn da keiner von außen kommt und ihn rauszieht, dann ist er hoffnungslos verloren. Und das war deine Situation auch und meine. Die war genauso hoffnungslos. Wir waren in dieser Grube, wir waren in diesem Schlamm, wir waren inmitten von dem, was brennt und stinkt und fault, und unsere Füße steckten fest in dem Schlamm, und dann kam die Hand von oben und hat deine Hand gepackt und hat gesagt, jetzt ziehe ich dich raus, und hat dich rausgezogen. Das ist der Gott, der nicht auf dem Balkon steht, rumflext und dann sieht, oh, da passiert was. Ja. Wenn der doch zu mir gerufen hätte. Nee. Wirklich nicht. Ehe du gebeten hast, ehe du gerufen hast, war ich da, habe ich gehört. Bin ich dir zu Hilfe geeilt. Das ist unser Gott. Also, er zog mich aus dieser grausigen Grube, aus lauter Schmutz und Schlamm. Frage, ist das alles, was Gott getan hat für dich? Er hat dich errettet. Ihr merkt schon, es geht ein Stück weit um das Jahresmotto fürs nächste Jahr. Das heißt nämlich Rettung für mich und für die Welt. Jetzt nicht so als von vorne bis hinten durch Errettung für mich und für die Welt, sondern Errettung für mich, Ausrufezeichen. Oh, da kommen bei dem einen oder anderen sofort religiöse innere Beben hoch. Errettung für mich, ja, darf ich das denn einfach so annehmen? Das darf ich doch gar nicht. Muss ich doch sofort erstmal beim Nächsten. Wenn ich auf dem Zahnfleisch stehe, komm, erstmal. Geht das eine ohne das andere? Geht es, dass ich die Gnade Gottes nehme und für mich behalte, ohne sie weiterzugeben? Oder geht es andersrum, dass ich die Gnade Gottes jemand anders weitergebe, ohne dass ich sie selbst erlebt habe? Aber konzentrieren wir uns jetzt erstmal auf den ersten Teil. Errettung für mich, Ausrufezeichen. Jesus hat am Anfang seines Erdenlebens seine Arbeitsbeschreibung vorgelesen. Am Anfang seiner Wirksamkeit kam er in eine Synagoge in seiner Heimatstadt. Er ging nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, am Sabbat hin, wie er gewohnt war. Er stand auf, um aus der Schrift vorzulesen. Man reichte ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja. Er rollte sie auf, er las die Stelle, an der es heißt: Der Geist des Herrn ruht auf mir. Denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Nachricht zu bringen. Den Gefangenen zu verkündigen, dass sie frei sein sollen. Den Blinden, dass sie sehen sollen. Den Unterdrückten die Freiheit zu bringen. Ein Jahr der Gnade des Herrn auszurufen. Das ist die Arbeitsbeschreibung, mit der Jesus gekommen ist. Und das ist das Paket, das er für dich hat. Ja, Errettung ist toll. Du warst in der grausamen Grube und ohne seine Gnade und seine Hilfe wärst du da nie rausgekommen. Aber es geht weit drüber raus. Er hat Heilung für dich. Er hat Freisetzung für dich. Er möchte, dass du in seiner Liebe badest. Du kannst sogar drin tauchen. Ziemlich tief sogar. Ein Gnadenjahr des Herrn für uns. Das müsst ihr euch, deswegen das ganze Motto fürs nächste Jahr, das müsst ihr euch das ganze Jahr über durch den Kopf gehen lassen und wahrscheinlich noch ein ganzes Stück länger. Ne? Dass Gott alles für Fülle und für Güte hat. Na gut, aber auf der anderen Seite bleibt das natürlich auch nicht bei mir stehen. Wie gesagt, das Motto heißt Errettung für mich, Ausrufezeichen und dann Gedankenstrich und für die Welt. Jetzt gibt es da zwei Irrtümer, zwei Sachen, die vielleicht manchmal so ein bisschen falsch laufen. Nämlich Errettung für die Welt. Mir hat mal jemand erzählt, der war Teenager und seine Eltern gingen in eine Gemeinde und er war auch Christ und überhaupt und wollte bisschen was bewegen, aber nur ein bisschen was. Seine Eltern dachten, wie motiviere ich den denn? Und eines Tages kam er in sein Zimmer und da hing ein großes Plakat. Und auf diesem Plakat, da war ein Arm sichtbar, blutig, mit Wunden. Und durch die Handfläche ging ein Nagel. Das hing in seinem Zimmer, dieses Plakat. Drüber stand, das habe ich für dich getan. Und drunter stand, was tust du für mich? Das war die Motivation, die seine Eltern ihm mitgeben wollten. Und manchmal sind wir auch so, ehrlich gesagt. Ne? Manchmal denken wir auch, ja, das hat Gott für mich getan und jetzt muss ich das tun und jetzt muss ich. Ja? Kennt ihr das so ein bisschen? Hat man euch sowas schon mal so ein bisschen versucht nahezubringen? So, mach doch mal, weißt du, Gott hat und jetzt müsstest du. Hat man schon mal bei euch? Ehrlich gesagt befinden wir uns dann auf dem Level dieser Strichliste am Kühlschrank, oder? Gott hat mich ja errettet und jetzt muss ich auch. Ich möchte ja eigentlich nicht. Man kommt also unglaublich glaubwürdig rüber. Ist durchdrungen von der Liebe Gottes, wenn man mit jemandem spricht. Du weißt so, oh Gott, jetzt muss ich dem das Evangelium erzählen. Der wird denken, ich bin ein Idiot. Gott liebt dich. Ich habe da tolle Erfahrungen gemacht. Es wirkt nicht. Und es ist auch nicht die Motivation, die Gott gerne hätte. Glaubt mir, aber glaubt vielmehr dem Wort Gottes. So, die zweite falsche Möglichkeit, die da drin steckt, die Errettung weiterzugeben für die Welt, das sind die christlichen Marketing-Experten. Ja? Ab und zu, da hört man so eine Predigt und wenn man die nochmal tief innerlich durchgeht, denkt man sich, was ich hier gehört habe, war eine brillant gemachte Verkaufsveranstaltung. Wie verkaufe ich meinen Jesus besser? Und darum geht es ganz entschieden auch nicht. Es geht nicht darum, Jesus zu einem Produkt zu machen, bei dem die Welt sagt, boah, das ist ja noch als die Welt. Das ist ja, boah, das brauche ich auch. Darum geht's nicht. Es geht nicht darum, Jesus zu verkaufen. Es geht darum, dass er mich ergriffen hat. Er hat meine Hand ergriffen und ich bin von ihm ergriffen. Und weil ich ergriffen bin, kann ich nicht anders, als es weitergeben. Die Apostel haben mal gesagt, als sie von dem Hohen Rat zitiert wurden, es ist uns unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Wir können, andere Übersetzung, nicht länger schweigen von dem, was wir erlebt haben. Und das ist das. Errettung für mich. Ich habe es erlebt. Ich habe es begriffen. Ich habe es ergriffen. Ich habe es verinnerlicht. Gott hat mich ergriffen. Und deswegen kann ich nicht länger schweigen von dem, was ich gehört und gesehen habe. Der Psalm, der geht weiter. Er hat mir ein neues Lied in meinen Mund gegeben. Gott hat mir Grund gegeben, ihn zu preisen. Das werden viele sehen. Und dann werden sie Gottesfurcht entwickeln, sie werden sich fürchten und auf den Herrn hoffen. Wohl dem, der seine Hoffnung auf den Herrn setzt. Groß, Herr, sind deine Wunder und deine Gedanken, die du an uns beweist, dir ist nichts gleich. Ich werde sie verkündigen und davon sagen, obwohl sie nicht zu zählen sind. Also so rum ist die Richtung. Ich bin begeistert, ich bin ergriffen, ich bin gepackt von Jesus. Und deswegen kann ich nicht länger schweigen, von dem, was ich gesehen und gehört habe. So, jetzt fragt sich der eine oder andere, warum hat der gute Mann hier denn einen Weinstock aufgebaut? Das ist ein Weinstock, kann man sehen, ja? Ich möchte jetzt nicht hören, das ist ja nur ein Mikrofonständer mit ein bisschen Weinlaub. Also, das ist ein Weinstock und da sind auch Reben dran. Kann jemand sich vorstellen, womit das zu tun haben könnte? Ja, wir müssen natürlich, wenn wir sowas sagen, Errettung für mich und für die Welt, ich bin ergriffen, auch ein paar Worte darüber verlieren. Wie denn? Wie kann das funktionieren? Jesus sagt in Johannes 15, ich bin der wahre Weinstock, mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, die schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, die schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein, aufgrund des Wortes, das ich euch verkündet habe. Bleibt in mir. Und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nichts aus sich selbst heraus tun, keine Frucht bringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht bringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Also Jesus vergleicht sich mit einem Weinstock. Und dann kommen ein paar ziemlich harte Worte, ne? ziemlich grausame Worte. Also sowas wie eine Rebe, die nicht in mir bleibt, die wird abgeschnitten, oder eine Rebe, die keine Frucht bringt. Da kommen wir ja jetzt gleich wieder in was anderes rein, wie das, was wir gesagt haben, nämlich schon so in so ein, ja gut, jetzt muss ich Frucht vorbringen, oder? Wenn man das so erstmal liest, ich muss Frucht vorbringen, ja? Versetzt euch einfach in die Rebe rein. Sie hängt hier am Weinstock, sie hat noch nichts, hier, einfach so, eine Rebe. Und dann sitzt sie da und weiß genau, da kommt der Weingärtner und der schneidet mich ab und dann sitzt die Rebe da und macht, ich muss Frucht bringen. Und dann ist die Frucht da. Ihr könnt euch vorstellen, was für eine Frucht da rauskommt, ne? Na, so funktioniert es natürlich nicht, oder? Das heißt, die Reben, die ganz normal mit dem Weinstock verbunden sind, die bringen Frucht, weil sie mit dem Weinstock verbunden sind. Das war ein tiefes spirituelles Geheimnis. Ich wiederhole es. Die Rebe bringt Frucht, weil sie mit dem Weinstock verbunden ist. Das ist manchmal ein bisschen einfach, das Reich Gottes und die geistlichen Zusammenhänge. Aber nochmal, ganz tief, für dich persönlich. Du bringst Frucht, wenn du mit Jesus verbunden bist. Nicht, wenn du dich hinsetzt und sagst, ich muss aber Frucht bringen, ich muss. Die Jünger haben sofort den gleichen Gedanken entwickelt. Jesus sagt, jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, die nimmt der Weinbauer weg, also Gott, die Frucht gebracht hat, die wird er reinigen, damit sie mehr Frucht bringt. Da kommen die Jünger sofort und denken, oh Gott, bringe ich Frucht? Und er sagt, halt, ihr seid schon rein um des Wortes willen, dass ich zu euch geredet habe. Er nimmt diesen Druck sofort von ihnen weg und sagt, halt, kommt jetzt nicht auf den Gedanken, das ist falsch. Bei den Jüngern läuft der gleiche Prozess ab. Da läuft ab, oh Gott, dann muss ich ja. Und er sagt, nein, ich habe zu euch gesprochen und ihr seid rein. Und deswegen bringt ihr Frucht. Also, bleibt in mir und ich bleibe in euch. Die Rebe kann nicht von sich selbst aus Frucht bringen. Da steht es ja. Die Rebe setzt sich eben nicht hin, macht. Sondern sie bleibt am Weinstock und ihr müsst genauso in mir bleiben. Ja. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Dieser Weinstock und dieses Bild hat noch so ein paar Anwendung, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, die man da rein interpretieren kann. Kennt ihr am Weinstock Trauben, die über eine andere Traube mit dem Weinstock verbunden sind? Also Traube, erstmal Weinstock, von da aus geht die Rebe, dann kommt eine Traube, dann geht die Rebe weiter, dann kommt wieder eine Traube. Gibt's das? Nein. Jede einzelne dieser Trauben und jede einzelne dieser Reben hängt direkt am Weinstock. Könnt ihr euch mal gerne angucken, wenn ihr irgendwo am Weinberg seid? Ist mit uns genauso. Jede einzelne Rebe, jede einzelne Traube, wir alle, wir hängen an Jesus dran, und zwar direkt. Ja, ich habe da jetzt noch sowas vorbereitet. Und zwar möchte ich einfach auch mal, weil Jesus so harte Dinge hier spricht, den Anwalt des Teufels machen. Wir verkündigen so viele gute Sachen und Jesus hat so ein paar harte Worte und da dachte ich mir, ich betrachte diesen Weinstock einfach mal auch von der dunklen Seite aus. Da hängen sie also alle, diese Trauben. Da hängen sie alle dicht am Weinstock. Da hängt eine Traube, die ist gar nicht mehr mit dem Weinstock verbunden. Die hing da ganz weit weg. Wisst ihr, was mit solchen Trauben passiert? Jesus sagt, oder das Wort Gottes sagt, der Feind geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Es ist so. Hier haben wir eine Traube, die hängt so ganz weit außen. Die kriege ich auch. Die kriege ich weg. Wir sollten besser dafür sorgen, dass der Fluss vom Weinstock zu jeder einzelnen Rebe und zu jeder einzelnen Traube unbehindert ist und dass keine Traube zu weit weghängt. Das hier sind Trauben, die ich Anfang der Woche vom Weinstock getrennt habe. Ich war ja so verblüfft. Ich habe sie ein bisschen gequetscht und habe sie ein bisschen verletzt und ich dachte eigentlich, dass sie schimmeln, aber die schimmeln gar nicht. Die riechen inzwischen ein bisschen streng, aber so richtig tot sind die noch nicht. Das ist überraschend. Es ist unmöglich, die einmal geschmeckt haben von der guten Gabe Gottes und die Anteil bekommen haben am Heiligen Geist und die fest verbunden waren mit dem Weinstock und die dann abgefallen sind, wieder zu erneuern, zu Buße. Also sollten wir als die am Weinstock hängen, darauf achten, dass das hier nicht passiert. Wir sollten darauf achten, dass der Böse niemand abtrennen kann. Dann habe ich hier noch was Lustiges. Wer weiß, was das ist? Das sind Rosinen. Wisst ihr, was Rosinen sind? Rosinen sind Weintrauben, die noch gar nicht wissen, dass sie tot sind. Rosinen sind Weintrauben, die vor langer, langer Zeit abgetrennt wurden vom Weinstock und die jetzt eingetrocknet sind. Da sieht man, dass ihnen der frische Saft fehlt, aber trotzdem merken sie das noch gar nicht. Ich kenne da so ein paar konservative Menschen, die denken, sie wären verbunden mit dem Weinstock, aber eigentlich sind sie Rosinen. Rosinen sind auch lecker. Gut. Bevor die Kinder nachts nicht schlafen können, lassen wir das lieber wieder. Okay. Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Seid mit mir verbunden, bleibt mit mir verbunden, bleibt in meiner Liebe. Bleibt in dem, was ich euch gegeben habe. Ja? Bleibt in dem, dass ich euch ergriffen habe und dass ich euch rausgezogen habe und dass ich euch geheilt habe und dass ich euch freigesetzt habe und dass ich Fülle und Segen für euch habe. Und wir sind, unsere Verantwortung ist es, wenn wir das lesen, am Weinstock dran zu bleiben. Wir können das Bild natürlich nicht überstretchen, aber auch für die anderen zu sorgen, mit den anderen zusammen zu sein. Das, was wir fürs kommende Jahr auf dem Herzen haben, ist also Errettung für mich, dass wir da reingehen, dass wir das erleben, dass wir das ausleben, dass wir in jeden Lebensbereich Christus reinkriegen und dann so ergriffen sind, dass wir gar nicht anders können, als von dem zu reden, was wir gehört und gesehen haben, was wir erlebt haben. Aber insgesamt sollen wir dieses Bild abgeben. Wir sind verbunden mit ihm. Und das Beruhigende ist, wir müssen uns auch nicht Sorgen machen, oh Herr, aber ich habe nur so ein kleines bisschen Frucht. Kein Problem. Jede Rebe, die wenig Frucht bringt, die reinigt er. Die schneidet er ein Stückchen zurück und dann bringt sie wesentlich mehr Frucht. Gut. Was ich jetzt noch habe, damit das Ganze nicht so mit so einem Nachgeschmack endet. Das ist eine kleine Zusammenstellung, eine kleine Präsentation von Bibelstellen, wie Gott über dich denkt. Lass es einfach auf dich wirken. Bei jedem von uns sind Stellen, wo wir von Gott ein anderes Bild haben. Wo wir denken, Gott denkt so und so über uns, aber in Wirklichkeit ist es ganz anders. Wo wir denken, ja, da ist diese Strichliste, aber in Wirklichkeit ist Gott schon lange neben uns und will unsere Hand ergreifen. Ja? Also lasst es auf euch wirken. Okay. Amen.
Liebes Kind, ich kenne dich ganz genau. Selbst wenn du mich vielleicht noch nicht kennst. Psalm 139, Vers 1. Ich weiß, wann du aufstehst und wann du schlafen gehst. Ich kenne alle deine Wege. Psalm 139, Vers 3. Ich habe dich nach meinem Bild geschaffen. 1. Mose 1, Vers 27. Du bist mein Kind. Apostelgeschichte 17, Vers 28. Du warst kein Unfall. Ich habe jeden einzelnen Tag deines Lebens in mein Buch geschrieben. Psalm 139, Verse 15 bis 18. Ich habe den Zeitpunkt und den Ort deiner Geburt bestimmt und mir überlegt, wo du leben wirst. Apostelgeschichte 17, Vers 26. Ich habe Pläne für dich, die voller Zukunft und Hoffnung sind. Jeremia 29, Vers 11. Meine guten Gedanken über dich sind so zahlreich wie der Sand am Meeresstrand. Psalm 139, Vers 17 und 18. Ich freue mich so sehr über dich, dass ich nur jubeln kann. Zephania 3, Vers 17. Wenn dein Herz zerbrochen ist, bin ich dir nahe. Psalm 34, Vers 18. Wie ein Hirte ein Lamm trägt, so trage ich dich an meinem Herzen. Jesaja 40, Vers 11. Eines Tages werde ich jede Träne von deinen Augen und ich werde alle Schmerzen deines Lebens wegnehmen.